ARD.
Wir sprechen nämlich nicht miteinander. Wir schreien aneinander vorbei. Oder wir schweigen aneinander vorbei. Und das ist halt eben dieses Ding. Ich möchte, und das ist halt eben die Quintessenz aller Projekte, die wir seit dem 7. Oktober auch hatten. Es war immer Räume der Begegnung in Hamburg zu schaffen. Und da war das immer so, komm und sei ein Teil davon und lass uns schnacken.
Viel Hamburg. Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Hallo, hier ist der Podcast mit dem Hamburg-Gefühl mit Daniel Kaiser. Seit fast 5 Jahren sprechen wir hier mit interessanten Leuten, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit dieser Stadt schon alles erlebt haben. Und heute mit einem ganz besonderen Lehrer. Der macht nicht nur Deutsch und Geschi, Kunst und Theater am Helmut-Schmidt-Gymnasium in Wilhelmsburg. Der macht auch Verständigung. Ganz wichtige Arbeit, preisgekrönt, ein Leuchtturm in Wilhelmsburg, ein Leuchtturm in Hamburg. Er hat für seine Arbeit unter anderem auch den Margot-Friedländer-Preis bekommen. Hedi Buhn, moin.
Moin.
Mensch, Margot-Friedländer, das war schon was Besonderes, oder?
Auf jeden Fall. Margot Friedländer, ich kann das nicht oft genug sagen, ist eine Person, die eine Jahrhundertzeugin ist. Mhm. Also mit 104 Jahren von dieser Person sozusagen noch zu ihren Lebzeiten, die Margot Friedländer Persönlichkeitspreis bekommen, ist eine Auszeichnung, das kann man nicht in Worte fassen.
Mhm. Die ist ja leider im Mai jetzt gestorben, aber du hast sie ja noch bei deiner Preisverleihung erlebt und kennengelernt. Wie war denn das? Also über was spricht man denn mit Margot Friedländer?
Margot Friedländer ist halt eben so diese kleine, zierliche Frau, die erfüllt jeden Raum mit ihrer Persönlichkeit. Und ob das bei der Preisverleihung war oder auch nach der Preisverleihung oder in anderen Veranstaltungen, ist es so, die zieht dich an sie ran und dann sagt sie dir, wie wichtig es ist, weiterzumachen, wie wichtig es ist, einzustehen für das Menschsein. Also das ist wirklich ihr Mantra gewesen und das ist so auch, worüber sie dann spricht.
Und das ist ja auch deine Mission, darüber sprechen wir heute. Und du bist nicht nur in Wilhelmsburg tätig, sondern von Wilhelmsburg in die Welt hinaus sozusagen. Das war gar nicht so leicht, einen gemeinsamen Termin zu finden, denn du bist wirklich unterwegs. Du warst gerade in Israel und in Berlin. Was hast du gemacht? Wo kommst du gerade her?
Also, die Frage ist immer eher, wo bin ich gerade? Mit dem Körper und mit dem Kopf. Mit dem Kopf bin ich ganz woanders. Da bin ich ganz klar im Krieg. Mhm. Und in den Bildern dazwischen auch irgendwie gefangen. Und das motiviert mich umso mehr, aktiv zu bleiben und sich zu bewegen. Und seit 2023 hat dieses in Bewegung zu bleiben nicht aufgehört. Und es war schwierig, einen Termin für uns hier zu finden, ja, weil ich immer wieder was dazwischen gekommen ist. Jetzt kam die Anfrage gerade letztes Wochenende. Es sollte einen internationalen Friedenstag in Nazareth geben, einen Tag, um über Hoffnung zu reflektieren und gegen den Krieg sich auszusprechen und für Frieden. Und da habe ich sofort Ja gesagt. Das heißt, ich habe unsere Ausstellung Architecture of Hope in den Koffer gepackt und in den Flieger hin ausgestellt, mit den Menschen ins Gespräch gekommen. Die Menschen waren unglaublich berührt zu sehen, dass es überhaupt noch Menschen gibt, die da Hoffnung haben in diesen Zeiten. Und das zeigt einem umso mehr, dass es immer Leute von außen geben muss, die das irgendwie mitbringen. Dann wieder zurück, direkt zur Schule, Unterricht gegeben, 2 Tage dementsprechend durchgezogen und dann gleich schon wieder nach Berlin zum Kongress der EVZ-Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft auch nochmal unser Projekt vorgestellt.
Architecture of Hope, es geht um den Kampf oder gegen ein Einstehen gegen Antisemitismus, aber auch gegen Rassismus, gegen Ausgrenzung von muslimischen Menschen und so. Darüber wollen wir auch heute reden und du hast schon gesagt, der Krieg ist im Kopf. Wir sind ja kurz vor dem 7. Oktober, vor dem 2. Jahrestag des Hamas-Überfalls auf Israel, mit dem viel Schlimmes begonnen hat. Wie hat der 7. Oktober deine Arbeit verändert?
Ich würde einmal sagen total und dann wiederum auch gar nicht. Gar nicht dahingehend, weil wir diese Arbeit in Hamburg schon von vornherein gemacht haben. Mhm. Hamburg als Hamburger Jung und als Hamburger Hafenstadt, eine Stadt, die wirklich international gedacht wird, sind wir sozusagen auch ein Leuchtturm in Deutschland gewesen in der Verständigungsarbeit. Das heißt, wir haben schon vor dem 7. Oktober Jugendliche zusammengebracht aus Israel, Palästina und Deutschland, Hamburg und aus diesen Kontexten. Und vorher gab es die Projekte, die hießen dann wie Why Should I Care About Your History? Warum sollte ich mich überhaupt mit deiner Geschichte auseinandersetzen? Aufarbeitung der Erinnerungskultur oder Umgang mit der Shoah. Dann Where Does the Hate Come From? Warum hassen wir einander? Oder wie können wir gegen Hass einstehen? Wurde auch mit dem Shimon Peres Preis ausgezeichnet. Und daraus entstand sozusagen die Frage, hey, wir stehen doch eigentlich für Hoffnung, wir suchen die Hoffnung. Wie können wir für Hoffnung dementsprechend einstehen? Und dann entstand Architecture of Hope. Und das heißt, diese Arbeit war schon von vornherein drin, aber umso mehr hat es meine Arbeit verändert mit dem Tag selbst. Denn wir hatten das Projekt gestaffelt gedacht. Im Mai 2024 sind jüdische Israelis nach Hamburg gekommen, haben hier mit unseren Hamburger Jugendlichen aus Wilhelmsburg zusammengearbeitet, haben mit denen ein Theaterstück auf die Bühne gebracht in Wilhelmsburg im Bürgerhaus, sind damit aufgetreten, hatten eine Riesenausstellung in der Barlach-Halle und so weiter. Also haben richtig in der Hamburger Stadtgesellschaft was bewegt. Im September kamen dann die arabischen Israelis. Sie waren da und haben dann mit unseren Jugendlichen gearbeitet, haben genau dasselbe gemacht und haben auch nochmal hier richtig was bewegt. Und der dritte Punkt, wo wir zusammenkommen sollten und richtig sozusagen einander treffen und diesen Trialog der Ästhetik durchführen wollten, das war sozusagen der Termin in Cordoba, Andalusien. Das heißt in Spanien, wo die goldene Zeit war, wo Juden, Muslime und Christen in Kunst, Kultur und so weiter koexistieren konnten. Und der Abreisetag war der 7. Oktober.
Ah, ja.
Und das ist sozusagen, was die gesamte Arbeit verändert hat, weil wir dann direkt dadurch betroffen waren und immer noch betroffen sind. Das heißt, die Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, saßen auf ihren gepackten Koffern in ihren Schutzbunkern. Diesen Satz, ich weiß gar nicht, wie oft ich ihn schon gesagt habe, wenn ich das Projekt vorgestellt habe. Sie sind gleichzeitig aber auch die Überlebenden des 7. Oktobers, sie und ihre Familien. Und trotzdem sind sie noch in diesen Projekten dabei. Gleichzeitig die Jugendlichen aus Rahat, nur 15 Minuten entfernt. Ihre Rolle als palästinensische, israelische, beduinische Menschen zwischen den Fronten. Was bedeutet das? Wie gehen wir damit um? Mhm. Und das hat die ganze Arbeit natürlich dahingehend verändert.
Mhm. Man kann den Nahostkonflikt ja hier gar nicht lösen, aber das strahlt natürlich hier in unserem Alltag, auch wahrscheinlich in der Schule aus. Du hast ja gesagt, der Krieg ist in deinem Kopf. Wie ist denn jetzt gerade die Stimmung an der Schule? Wie präsent ist der Krieg? Wie präsent sind die Geiseln? Das Thema?
Der Krieg und dieses Thema ist präsent in unserer gesamten Gesellschaft, von der Kulturszene bis in die Politik überall hin. Es wird aber nicht darüber gesprochen, weder in der Schule noch an den Universitäten. Das ist das, was mir die ganze Zeit gespiegelt wird und das ist auch meine Erfahrung. Es herrscht so eine irgendwie unausgesprochene Regel, wir reden nicht über dieses Thema. Also ich habe jetzt auch wieder Kurse übernommen, Politikkurse, wo ich dann dachte, okay, was habt ihr in den letzten 2 Jahren dazu gemacht? Gar nichts. Mhm. Habt ihr zum 7. Oktober gearbeitet? Habt ihr jetzt zum Gazakrieg gearbeitet? Das sind ja Sachen, da gibt es überall Anknüpfungspunkte. Die Rolle der Vereinten Nationen, Global Governance, Umgang mit Regierung, Völkerrecht und. Nichts. Und das ist so etwas, was ich immer wieder von den Menschen gesagt bekomme. Ganz viele auch Rufe sozusagen von Kolleginnen, die mich anschreiben, die nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, weil im Kollegium auch so eine gewisse Art von Schweigen herrscht. Die Angst und der Respekt davor, das Thema zu öffnen, wie kann ich das deckeln?
Ja, ihm nicht gerecht zu werden vielleicht das auch. Es gibt doch keine einfache Antwort. Und dieser Komplexität gerecht zu werden, und es geht auch nur, macht irgendwo einen Deckel auf und man möchte manchmal gar nicht reingucken. Ich kann auch sagen, nach dem 7. Oktober sind auch in meinem Umkreis sind Freundschaften zerbrochen. Über diesem Thema.
Absolut. Ja, und das ist es halt eben. Es setzt sich aus verschiedenen Sachen zusammen. Es ist nicht nur so, dass man irgendwie dass man zu bequem dahingehend ist, oh, ich möchte das jetzt nicht, das wird mir zu emotional, sondern auch der Respekt davor, wie gehe ich mit diesem Thema um, kann ich das überhaupt? Dennoch sind wir gerade in den Schulen die AkademikerInnen. Wir sind diejenigen, die pädagogische Psychologie studiert haben, die Erziehungswissenschaft studiert haben, die das runterbrechen müssen. Ob wir wollen oder nicht und wie sicher wir uns damit fühlen oder auch nicht. Und wir sind diejenigen, die eigentlich einen festen Anker bieten müssen für diese Kinder und Jugendlichen. Und dieser Aspekt, ja, Menschen, ich komme gerade aus Israel, Familien reden nicht mehr miteinander. Familien sind also wirklich, es ist unglaublich, die israelische Gesellschaft ist gespalten zutiefst. Die Krater dazwischen, das ist unglaublich. Es muss nur ein Schlagwort fallen und schon eskalieren die Gespräche.
Wie ist das bei dir in deiner Familie, in deinem Bekanntenkreis?
Genauso. Meine Arbeit wird natürlich, es gibt die Menschen, die meine Arbeit verfolgen, die sehen, was ich bezwecke, was ich wünsche. Mein Wunsch ist immer, dass wir einander sehen, dass wir einander zuhören, dass wir verstehen, dass es nicht nur die zwei Seiten einer Medaille gibt, sondern ich spreche auch mal von der dritten Seite. Das ist die Seite, die die Medaille zusammenhält, diese geriffelte Seite. Mhm. Die Menschen, die das aber nur punktuell mitbekommen, denken dann immer, das ist irgendwie nur eine pro-israelische, pro-zionistische Arbeit und hat gar nichts mit der palästinensischen Sache und mit dem auch palästinensischen Rassismus und so weiter, der in der Gesellschaft herrscht, zu tun und sehen immer nur das, was sie in dem Moment sehen wollen. Mhm. Und das führt natürlich zu Diskussionen in meiner Familie, in meinem Umkreis, in meinem Bekanntenkreis, was sehr, sehr, sehr verletzend auch ist. Ich hatte im März war das für mich, hatte das einen Höhepunkt mit auch Angriffen auf meine Person, dass ich dann wirklich in Frage gestellt habe, kann ich das überhaupt noch weitermachen oder nicht, wenn dadurch sogar meine Familie sozusagen in Schussfeuer gerät.
Also was war da im März? Was war da der Vorwurf?
Nicht nur im März, es gab schon mehrere Sachen. Dass man sozusagen versucht, mir zu unterstellen, dass ich die palästinensische Sache nicht sehe, dass ich nur für Israelis einstehe, dass ich mit meiner Arbeit von den eigentlichen Themen ablenken würde. Und dann wird dann gesagt, hier, dein Bruder, der Israel-Lobbyarbeit betreibt.
Ja.
Und dann gibt es in der Gemeinde vielleicht irgendwie Probleme. Dann wird da nochmal eine Aussage gemacht. Und das sammelt sich. Und wenn ich dann sehe, dass andere dadurch verletzt sind oder dadurch ausgeschlossen werden, dann wirkt es sich natürlich auf mich aus. Und auch im Gespräch mit meiner Mutter zum Beispiel, die dann kommt und sagt, hast du nicht dieses Video gesehen? Hast du nicht das gesehen? Siehst du nicht, was da mit den Kindern passiert? Ich so, Mutter, also ich sehe jedes einzelne dieser Videos. Ich sehe, deswegen habe ich vorhin am Anfang gesagt, ich muss immer mich selber fragen, wo bin ich gerade mit dem Körper, wo bin ich mit dem Kopf? Und ich leiste diese Arbeit, die eine wichtige Arbeit ist, dahingehend gerade im Kampf gegen Antisemitismus, der ganz, ganz wichtig ist, weil der Antisemitismus geht auch einher mit dem antimuslimischen Rassismus. Der geht Hand in Hand miteinander einher. Und gerade mit dieser Entwicklung in Deutschland, mit dem Erstarken des rechten Gedankenguts, was nicht mehr nur ein Gedankengut ist, sondern aus der Mitte der Gesellschaft kommt, sind wir in einer Zeit, wo es unglaublich gefährlich ist in unserer Gesellschaft, wo wir eigentlich reagieren müssen, um gemeinsam wieder einander zu begegnen.
Aber dieser Idealismus, den du zeigst, das ist ja so ein Idealismus, aus dem du deine Arbeit und dein Engagement speist. Du warst, wenn ich es richtig verstanden habe gerade, warst du auch kurz davor zu mal überlegen, ist es das wert? Ja? Ist es nicht auch richtig aufzugeben? Was lässt sich denn weitermachen?
Es hat ja auch mit meiner Biografie zu tun. Das bedeutet, dass ich als Hamburger Jung bin ich ja hier in den 80ern, ich bin ja geboren und aufgewachsen und ich bin ja zwischen den Welten groß geworden. Zwischen der deutschen Gesellschaft und der tunesischen Gesellschaft zum anderen. Der Sohn von GastarbeiterInnen, der Vermittler, der in der Sprache immer vermittelt und in der Kultur vermittelt und versucht anzudocken. Und ich habe diese unterschiedlichen Welten gelernt, in diesen unterschiedlichen Welten zu leben, auch wie in diesen unterschiedlichen Welten zu denken und dann auch immer dahingehend zu vermitteln. Und so bin ich hineingewachsen in diese Vermittlerrolle. Mein Fluch und Segen ist, das Gute in den Menschen zu sehen, auch wenn es wirklich richtig schlimm und arg ist, genauso aber auch die Personen oder Kontexte zu verstehen, ohne Verständnis dafür zu haben, sie zu verstehen. Mhm. Und in dem Moment, wo ich das verstehe, kann ich aber darauf Bezug nehmen und darauf eingehen. Mhm. Und das ist sozusagen das, wo ich versuche, und da spreche ich auch immer von diesem Aspekt einer Pufferzone, wo ich versuche, diese Fronten, die sich entwickelt haben. Und in unserer Gesellschaft gibt es mittlerweile echt nur noch dieses Schwarz-Weiß-Denken. Bist du entweder nur auf der einen Seite oder auf der anderen Seite. Du kannst irgendwie nicht dieses Dazwischen haben. Du kannst nicht für das eine und das andere gleichzeitig einstehen.
Hedi mittendrin.
Richtig.
Ja, ist doch der Hammer. Und das ist anstrengend.
Es ist wirklich so, ja.
Hast du schlaflose Nächte?
Auch, natürlich. Besonders, wenn mich dann diese Bilder aus dem Gaza zum Beispiel begleiten. Ein Bild, was mich immer begleiten wird, ist, wie ich wieder ein Video sehe von einem Vater, der weint und der hat irgendwie einen Gegenstand in der Hand und küsst ihn die ganze Zeit und weint und schreit. Und dann sehe ich, das ist ein Körperteil. Das ist der Fuß von dem Baby gewesen, was er vor sich hingetragen hat und geküsst hat. Das sind Bilder, die begleiten mich. Die sind da. Gleichzeitig heißt es aber nicht, dass ich dann alles andere aus dem Blick nehmen.
Aber das ist ja genau der Punkt. Du bist ja ein gebildeter Typ. Du weißt, wie Medienmechanismen funktionieren, dass dieses Video auch eine Funktion erfüllt. Auch in Propaganda-Hinsicht. Viele wissen das nicht. Viele deiner Schülerinnen und Schüler wissen das nicht. Und deren einzige Bezugsquelle sind diese Videos, oder?
Ja, aber diese Videos, unabhängig davon, dass sie jedes Video, was in irgendeiner Form gepostet oder gesetzt wird, natürlich ein Zweck verfolgen kann und auch als Propaganda genutzt werden kann, dennoch sind das Realitäten. Es sind Realitäten für diese Menschen.
Klar, aber es geht mir um den Kontext.
Und dieser Kontext, der dann kommt, ist halt eben zu sehen, dass wenn ich um ein Kind auf der palästinensischen Seite weine, das jetzt keine Eltern mehr hat, wenn ich dieses Gefühl dafür habe, für dieses Kind, was sozusagen diese Perspektive dem Kind genommen wurde oder den Eltern auch genommen wurde, dann kann ich nicht das Gleiche abstreiten, wenn es auf der jüdisch-israelischen Seite ist. Wie viele Kinder dort auch in dem Sinne Waisen geworden sind, die ihre Familien verloren haben. Und es geht nicht darum, das in irgendeiner Weise aufzuwiegen, sondern es geht darum, die Gleichzeitigkeit zu sehen. Die Gleichzeitigkeit dessen zu sehen. Und wenn wir zum Beispiel in Deutschland den Anstieg des Antisemitismus sehen, und das ist ja auch so einer meiner Schwerpunkte, dahingehend zu arbeiten, dann heißt es nicht, dass ich den antipalästinensischen Rassismus sozusagen verharmlose oder den antimuslimischen Rassismus, sondern im Gegenteil. Es geht darum zu schauen, wie können wir gegen all diese Mechanismen vorgehen? Wie können wir es dazu bringen, dass wir an den Universitäten Orte haben, wo Menschen sich nicht fürchten müssen, zu ihrer Religion zu stehen oder sich als jüdisch oder muslimisch zu outen? Mhm.
Du hast schon gesagt, Hamburger Jung, bist in Hamburg geboren, aufgewachsen. Wir sprechen gleich noch intensiver über dieses Thema. Wir machen aber erstmal eine 040 Aufwärmrunde. Entscheide dich mal zwischen Alster oder Elbe.
Elbe, weil die Elbe Wilhelmsburg umgibt.
Wo du jetzt tätig bist und lebst.
Richtig. Ja. Und ich sage das ja immer wieder, die Insel Wilhelmsburg ist das Herz Hamburgs.
Oh!
Es ist das Herz Hamburgs und wenn du dir die Stadtkarte anschaust, die Elbe fließt drumherum, das ist sozusagen die ganzen Adern und Wilhelmsburg als Europas größte bewohnte Flussinsel ist nun mal Hamburgs Herz. Und von dort kommt auch der Impuls zur Veränderung, zur Verständigung und der Leuchtturm Hamburgs.
Da schwappt ja eine Menge Lokalpatriotismus hier über den Tisch rüber. Ist ja tatsächlich, ich habe mal eine Sendung gemacht ich bin einmal um die Elbinsel rumgefahren. Und das ist ja, glaube ich, der facettenreichste Stadtteil. Du hast Schafe, du hast einen Deich, du hast SUVs vor Prunkvillen, du hast Multikulti sozusagen, du hast Hafen, du hast Industrie, du hast IBA, bam!
Ja, der Sommer bei uns ist, wir haben ja, ich spreche dann immer von den ganzen Hamburger Touristen, die kommen, also ganz Hamburg kommt dann zu uns rüber. Und das ist wirklich so, dass das unglaublich viel mit diesem Stadtteil macht und man kann da auch sehr viel machen. Ich bin ja eigentlich, komme ich eher aus dem Süden, ich bin Harburger Jung, also ich bin Harburg groß geworden und ich bin eigentlich nur per Zufall nach Wilhelmsburg gezogen und eigentlich war das auch so, das ist ein großes Überlegen, will ich überhaupt nach Wilhelmsburg ziehen? Und es gab aber, man kennt ja, wie die Situation auf dem Immobilienmarkt ist, man findet keine Wohnung. Nee. Und dann nach echt 1,5, 2 Jahren Wohnungssuche kam dieses Angebot und das war sicher. Und dann habe ich gesagt, egal, es wird schon seinen Sinn haben. So.
Ja.
Und das hatte dann noch seinen
Sinn. Und wie wohnst du, jetzt wohnst du da so mitten im Mang?
Ich wohne mittendrin, mitten im Geschehen. Also auch in Alt-Wilhelmsburg, richtig.
Ah, Reiherstiegviertel da, oder?
Ja,
richtig. Ach so. Ach ja, toll. Altbau?
Das ist ein Zwischenbau.
Also ach so, okay.
Ja. Ja.
Und wie ist es da so zu wohnen? Ist es so, wie man sich's vorstellt, wenn man im Norden von Hamburg wohnt? Beschreib mal. Du gehst, machst du die Tür auf und dann?
Also bei uns ist es ja Mischmasch. Wie du es ja schon gesagt hast, da siehst du ja alles. Also am Wochenende, wenn du die Fährstraße runtergehst zur Weringstraße, dann hast du da die ganzen Cafés, die ganzen Bistros und so weiter. Da denkst du, bist auf der Schanze. So, ein bisschen weiter, dann hast du den Kulturkanal, die Honigfabrik und hast da das
Zinnwerke, genau.
Den Kanal und kannst da, also du hast ja alles. Und natürlich gibt es dann auch Bereiche, wo man denkt, oh, das ist vielleicht hier ein bisschen kritisch, aber das ist alles so durchmischt.
Ja. Also ein guter Mix, also die ganze Stadt sozusagen in einem Stadtteil zusammen.
Richtig
und
grün.
Richtig, es ist wirklich mega. Also das ist, und es ist, liebe Hamburger im Norden, es ist gar nicht so weit. Man kann ja mit der S-Bahn fahren, aber viel cooler ist es mit dem Fahrrad durch den alten Elbtunnel. Kennst du das?
Ja.
Ja, ja. Ist doch mega, ne?
Ja.
Bist ja gleich da.
Mit dem also auch meine ganzen Kolleginnen, die verteilt über Hamburg hinweg leben, kommen alle mit dem Fahrrad.
Und das ist super. Man fährt dann die Argentinienbrücke hoch, kann auch nochmal kurz ein Selfie machen, weil die Elbphilharmonie im Hintergrund ist. Es ist wirklich auch ein ganz, ganz toller Weg. Also Wilhelmsburg, man denkt weit im Süden, wenn man im Norden wohnt, aber es ist wirklich mittendrin. Nächste Frage, Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
Boah, das ist schwer. Das ist schwer, es kommt immer drauf an. Also Fischbrötchen geht immer. Aber in letzter Zeit eher Franzbrötchen, weil ich keine Zeit hatte. Und dann dieser Zucker, den man gebraucht hat, um noch durchhalten zu können. Aber sonst eigentlich ein Fischbrötchen.
Helmut Schmidt oder Angela Merkel?
Boah, Helmut Schmidt natürlich mit der Geschichte für Hamburg, für Wilhelmsburg, mit seiner unglaublichen Eloquenz. Also ich kann irgendeinen Beitrag raussuchen, wenn wir irgendwie historisch da arbeiten und den Schülern zeigen und der sitzt dann immer, so eloquent wie er ist. Angela Merkel, nachdem ich sie das letzte Mal treffen konnte, ich habe sie auf der Beerdigung von Margot Friedländer treffen können, da habe ich sie zum ersten Mal so richtig wahrgenommen. So, die ging mir glaub ich auch nur hier
bis zum Hals.
Ja, genau. Bis zum Hals. So, so was. Aber sie ist so, also rückblickend mit all dem, was jetzt politisch passiert ist in den letzten Jahren, schaut man immer mit einem ganz anderen Auge zurück auf die Mutti.
Mhm. Auf die Mutti, genau. Abendblatt oder Spiegel?
Spiegel.
Ja.
Ja. Spiegel mit dem Spiegel, also Spiegel Online ist bei mir immer so zack, zack, aber das ist auch immer super, um Artikel rauszusuchen für den Unterricht und damit umzugehen.
Ja. Elbtunnel oder Kühlbrandbrücke?
Kühlbrandbrücke.
Ja.
Ich liebe das wirklich, diese Momente. Also ich liebe es, wenn ich dann zum Beispiel ganz früh morgens oder ganz spät und die Brücke ist leer, dann noch langsamer zu fahren und dann wirklich das zu genießen. Und wenn ich Besuch von außerhalb habe, dann muss man einmal über die Kühlbrandbrücke.
Einmal hin und zurück dann irgendwie, genau. Hamburg, schönste Stadt der Welt?
Ja. Also Hamburg ist eine der schönsten Städte, ganz klar. In Deutschland auf jeden Fall. In Deutschland auf jeden Fall. Egal wo ich bin, wenn ich davon spreche, ja, ich komme aus Deutschland, hier und da. Und Hamburg.
Ja.
Und die Leute nicken dann aber auch. Die sagen auch wirklich, ja, Hamburg, stimmt. Ja, Infrastruktur Hamburgs, der Aufbau. Also wirklich, es ist Hamburg. Hamburg, meine Perle, ja.
Hamburg, meine Perle. Sag mal, und jetzt Wilhelmsburg, du hast gerade schon geschwärmt. Wie ist dein Eindruck, das Standing von Wilhelmsburg so in der Stadt? Wie guckt die Stadt darauf?
Mit ganz vielen Vorurteilen, ganz klar. Das war ja bei mir nicht anders, als ich nach Wilhelmsburg gekommen bin. Während des Referendariats, da war ich ja noch am Gymnasium Othmarschen, ein ganz anderer Schnack.
Ja.
Und wenn ich dann in Fortbildung oder dergleichen saß und dann immer gesagt habe, ja, ich komme vom Gymnasium Othmarschen, dann haben die Leute mal so genickt. Das war so, als ob ich dann irgendwie so auf so einem Thron sitzen würde. So, ne? Und dann später, ich habe wirklich diesen Unterschied gemerkt, dann so, ja, vom Helmut-Schmidt-Gymnasium. Ah, okay, weil man hört ja Gymnasium.
Ja,
und dann kommt,
man hört Helmut Schmidt.
Ja, ja. Beide. Ist. Und dann, wo ist denn das? In Wilhelmsburg. Ah, okay. Und manchmal kommt auch so, zweimal kann man so, ah, ja, passt ja. So.
Oh, wirklich?
Ja.
Ah, krass.
Ja.
Ja, ja, ja.
Und das ist halt eben so eine Sache. Und auch damals, als ich dann neu an dieser Schule war, bin ich dann auch direkt in die Kurse rein. Gerade ein Kurs, der super viele Projekte sozusagen eigentlich in Gang getreten oder der sozusagen durch diesen Kurs sind die meisten Projekte überhaupt entstanden. Kein deutscher Land, Krieg, wohin würdest du fliehen? Und da bin ich in diesen Theaterkurs gegangen und habe gesagt, Leute, ich komme hierher. Und so ist dieser Eindruck. Ich habe auch das erzählt, wie ich wahrgenommen werde woanders und habe dann gesagt, man denkt, in Wilhelmsburg haben die Jugendlichen gar kein Interesse an Politik, an Partizipation und. Wie sieht es bei euch aus? Nein, das ist nicht. Wollt ihr das ändern? Ja. Dann lasst uns das machen, gemeinsam, hier durch Theater. Und dadurch entstanden diese Projekte.
Du bist ja auch in Tüdelchen normaler Lehrer, also Deutsch und Geschichte und auch Kunst und den eben auch Theater. Aber wie viel Alltag, Lehreralltag, also zweite Stunde, Heli Buden, Deutsch und Geschichte, hast du noch oder bist du Jet-Set-mäßig mit Architecture of Hope vor allen Dingen unterwegs?
Also ich bin unter anderem Lehrer, sage ich mittlerweile. Natürlich, bin Lehrer am Helmut-Schmidt-Gymnasium, gleichzeitig der Kulturbeauftragte und jetzt ist auch in diese Betitelung mit reingekommen, Beauftragte für Stadtteileinbindung. Ich koordiniere gleichzeitig aber auch den Austausch mit Yad Vashem, das ist die internationale Gedenkstätte in Jerusalem. Wir erstellen gemeinsame pädagogische Materialien in der Holocaust Education, das heißt gerade in der postmigrantischen Gesellschaft. Gleichzeitig aber auch noch der Israel-Austausch und dann mache ich die ganzen Projekte wie Architecture of Hope, wo ich einerseits Projektkoordinator und künstlerische Leitung bin. Und das geht alles sozusagen in mein Ehrenamt über.
Ich wollte gerade sagen, das klingt ja, ich kenne das auch, also das klingt dann ja schon wie 3 Vollzeitjobs.
Ist es auch. So.
Und jetzt die anderen Lehrer, sagen die denn, ach, der Heli wieder? Ich meine, wenn man das macht mit Idealismus und da kommt immer was Neues dazu, das nervt ja möglicherweise andere auch und man muss sie ja auch nerven. Ne?
Ja. Es nervt natürlich ungemein und es hat eine Zeit gebraucht und es gab sehr viel Reibung, ganz klar, weil das ist ja so, wenn da ein Lehrer, eine Lehrerin ist, die ganze Zeit dann auf einmal mit einem neuen Projekt kommt und dann, wir wollen das noch machen und das noch machen, dann ist das ja, dann fühlen sich ja andere dadurch bedrängt, ja, dann muss ich ja doch auch so etwas machen. Mhm. So ist es aber nicht. Natürlich kann ich das voll und ganz verstehen, wenn man in die Schule kommt, seinen Job macht und dann nach Hause gehen möchte und dann einfach seine Ruhe haben will. Ich habe aber ein anderes Bild vom Lehrer sein. Lehrer zu sein bedeutet auch gleichzeitig eine Berufung dahingehend zu haben. Denn wir arbeiten nicht mit Robotern, wir arbeiten nicht mit irgendwelchen Wesen, die da sitzen und dann funktionieren und nach dieser Stunde weg sind, sondern das, was wir mit denen machen, so wie wir sie konfrontieren, prägen und verändern wir sie für ihr ganzes Leben.
Welcher Lehrer hat dich denn geprägt oder welche Lehrerin?
Viele Lehrer haben mich eher negativ geprägt, sagen wir mal so, aber die verrückten Lehrkräfte, die über den Unterricht hinaus sozusagen etwas erzählt haben, das sind ja auch die Sachen, die dann hängen bleiben. Zum Beispiel meine Kunstlehrerin, Frau Sass, bei ihr war das so, das war eine ganz verrückte so, und die kam dann immer und dann hat sie dann irgendwas gesehen, oh wow. Bitte alles stehen und liegen lassen.
Kommt her und schaut es euch an. Hey, die hat was Tolles gemalt.
Und dann darüber zu sprechen. Und also auch Lehrkräfte, mit denen ich Reibungen hatte, wie meine Spanischlehrerin. Ich saß dann immer, ich habe mich immer ein bisschen versteckt. Frau Wackermann, ich habe Spanisch, ich kann ein paar Brocken, aber das war's auch schon. Ich habe mich eher ein bisschen immer versteckt im Unterricht, habe trotzdem immer noch meine Punkte bekommen, aber ich fand das immer cool, wie sie auch damit umgegangen ist und hatten auch hier und da unsere Reibungen. Und ich sehe dann jetzt so, was ist das, über 20 Jahre später kommt sie zu den Projekten, ist ein großer Fan davon. Und eine Lehrerin hat mich auch super geprägt, Frau Likö, im Deutschunterricht. Bei ihr war das so, die hat mir zugehört. Sie hat mir Fragen gestellt. Ah, warum machst du das? Ah, okay, erzähl mal. Das finde ich ja interessant, wenn sie auch irgendwelche kulturellen oder religiösen Sachen an mir gesehen hat. Sie war so eine, die dann mich dann wieder geerdet hat. Also dieses mit diesen Fronten suchen und Reibungen suchen und mit der deutschen Gesellschaft auch anzuecken, dann war das bei ihr so, die war immer super offen.
Das heißt, du bist jetzt ja ein ganz reflektierter Typ. Warst du nicht immer?
Ich
bin eigentlich nicht so reflektiert, ich bin verrückt.
What? Was? Das wirkt doch alle gerade, so. Ich wollte gerade sagen, ganz weise. Das aber hattest du mal so eine wilde, über die Stränge schlagen, rebellische Phase?
Haben wir alle immer irgendwie. Also meine Kindheit, es war so, meine Mutter hat manchmal von einigen ihrer Freundinnen sozusagen Hausverbot für mich bekommen, weil ich war halt eben sehr, ich habe sehr viele Fragen gestellt. Ich war immer so auf weiß ich nicht, also ich wollte unbedingt Sachen mal erkunden, schauen und mal einen Kühlschrank aufgemacht, hier das gemacht und keine Ahnung. Also ich habe mich dann schnell gelangweilt. So. Mhm. Und ich brauchte viel Input. Und das ist so etwas, was man früher natürlich nicht einschätzen konnte. Da denken wir, ach, warum kann er denn nicht einfach nur ruhig sitzen? So. Und ich habe viel gesprochen, ich habe viel mit Erwachsenen geredet, auch so ernste Themen. Und das war ja auch so eine Sache, die mich mit ausgemacht hat. Dadurch war ich auch dementsprechend eloquent und dadurch konnte ich aber auch den Lehrern das Leben ein bisschen schwer machen.
Aber warst du irgendwie ein schwieriges Kind? Hast du Probleme gemacht oder warst du nur...
Nein.
Warst du eher schon dann brav?
Herausfordernd. Ich würde eher sagen, ich bin herausfordernd gewesen. Ja. Ich bin ein braves Kind schon gewesen, aber ich war immer herausfordernd, weil ich sozusagen auch das Gespräch gesucht habe. Ich habe das Gespräch und die Konfrontation gesucht. Und dieser Moment, dass man immer das Gefühl hatte, nicht in der Gesellschaft akzeptiert zu sein und gerade mit Lehrkräften zu tun zu haben, die einen auch diese latente Form des Rassismus und entsprechende Diskriminierung sozusagen fühlen ließen, gerade in den 80ern, führte dazu, dass man so eine entsprechende auch provokante Haltung dann eingenommen hat.
Das war ja damals, man muss ja sagen, es war nochmal eine andere Zeit. Also ich kann mich ja erinnern, in der Grundschulklasse, ich komme auch aus einem Stadtteil in Lübeck, den man heute als sozialen Brennpunkt bezeichnen würde, und da waren zwei türkische Kinder in meiner Klasse. Das sieht heute anders aus. Ne? Mhm. Also und wie war denn, was hast du denn da erlebt an Ausgrenzung?
Es zog sich durch die verschiedensten Unterrichtsfächer. Also in der Grundschule weiß ich das echt noch mit meiner Grundschullehrerin. Da habe ich echt immer wieder das zu spüren bekommen, dass ich ja irgendwie, egal wie deutsch ich bin ja doch kein Deutscher. Und während mich dann meine Mitschüler dann auch vielleicht sogar damit gehänselt haben, ach, du bist so deutsch, war ich dann trotzdem für meine Lehrkräfte das eher nicht. Und es gab immer wieder solche Situationen, aber konkret hat sich das bei mir abgezeichnet, erst als ich dann auf dem Gymnasium war und da in der Oberstufe mit 9/11 hat sich das dann nochmal richtig gewandelt und dieser Umgang mit dem Islam beziehungsweise mit muslimisch gelesenen Menschen und dieser Generalverdacht, unter dem man...
Ja, Harburg war natürlich irgendwie auch noch in den weltweiten Schlagzeilen. Ne?
Eben.
Mohammed Atta, das war natürlich
richtig. Krass. Und wir als Jugendliche haben sogar diese Leute mitbekommen. Also alle die Leute, die aus dieser Terrorzelle waren, haben wir als Jugendliche mitgebracht. Ich war dann in der Oberstufe und die Gemeinde, wo wir dann immer beten waren, das waren dann auch welche, die dorthin gekommen sind. Und die haben auch immer wieder versucht, dort die von ihren Überzeugungen sozusagen oder ihre Überzeugung da irgendwie ihr Gift damit reinzugeben. Und da haben auch immer Leute dann gesagt aus der Gemeinde, können wir die nicht rausschmeißen? Hat die Gemeinde dann gesagt, nee, die kann man nicht rausschmeißen. Aber wir haben das so mitbekommen als Jugendliche. So, ne? Aber auf jeden Fall war das eine Zeit, wo man immer davon sprach, die Welt vor und nach 9/11. Und nach 9/11 wurde dieser latente Rassismus und diese latente Diskriminierung, die man erfuhr, noch mal viel konkreter. Das heißt, als Schüler saß man da und musste auf einmal der Anwalt von irgendwelchen Taliban sein und irgendwo immer gegenhalten und dann immer sagen, das ist nicht der gesamte Islam, sondern das ist dann eine Gruppe und. Und das hat dann noch mehr dazu geführt, dass man sich dann abgekapselt hat, dass man gesehen hat, okay, die gesamte Welt ist eigentlich gegen einen und wenn man sowieso nicht dazu gehört, dann setzt man sich mit den eigenen Wurzeln auseinander und sucht darin sozusagen Halt. Und das war dann die Zeit, wo ich dann erst recht mich dann auch abgekapselt habe sozusagen und dann aber auch eher mit Argumenten, durch Argumentation, durch Eloquenz sozusagen dann in die Konfrontation mit den Lehrern gegangen.
Das heißt, welche Rolle spielt und spielte Religion in deinem Leben?
Religion spielt eine sehr wichtige Rolle in meinem Leben. Religion gibt uns Halt. Religion ist die Essenz, die bleibt. Während meiner Jugend war das eine Sache, die, da war ich so dazwischen. Mein Vater ist relativ früh nach Deutschland gekommen, zwar als Gastarbeiter, aber für ihn war klar, dass er in Deutschland leben wollte. Für ihn war, er hat den Laizismus gelebt, Trennung von Moschee und Staat. Religion war für ihn hinterwäldlerisch und rückständig, während für meine Mutter religiöse Werte wichtig waren. Das hat sie uns immer versucht zu vermitteln. Und ich bin dazwischen so aufgewachsen. Und dann mit 9/11 war das so dieses super Konfrontative, dass man so wirklich auf einmal verteufelt wurde und das als absolute Böse dargestellt wurde, dass man sich erst recht damit auseinandersetzte. Aber ich habe den Mittelweg gefunden. Und das ist auch das, was für mich als Muslim wichtig ist, weil der Islam, und das ist sozusagen nicht nur meine Interpretation, sondern das ist eigentlich der normative Islam, sieht vor, immer den Mittelweg zu suchen.
Und gehst du auch immer jetzt freitags, bist du in der Moschee?
Ich gehe, soweit es die meine Zeit ermöglicht, bin ich immer in der Moschee. Jetzt auch, wo ich in Israel war das für mich auch so, ist es für mich immer wichtig, direkt dann auch, wenn ich in Jerusalem bin, auf die zur Aqsa-Moschee zu gehen.
Und bist du in Wilhelmsburg in der Moschee oder?
Ich bin in verschiedenen Gemeinden. Bei mir ist es so, dass ich gerade, das ist auch noch mal so ein Aspekt, den meine Arbeit mit sich bringt. Das heißt, meine Arbeit ist ein großes Fragezeichen. Es wird nicht direkt verstanden als eine Arbeit, die alle abholt und die allen einen Raum eröffnet, sondern oftmals nur von einer Perspektive gesehen. Meine Angst ist dann oft, nicht nur meine Angst, sondern es sind dann auch Menschen damit konfrontiert worden, dass wenn ich dann zum Beispiel zu oft in einer bestimmten Gemeinde bin, dass die dann damit konfrontiert sind, oh ja, und ihr unterstützt, keine Ahnung, Israel, ihr unterstützt diese und jene, und da kommt dieser, der jenes macht. Und ich möchte den Menschen den Raum lassen, nicht in diese Argumentation und diese Fängen zu geraten. Und dann belasse ich es dabei, dass ich immer von einer Gemeinde zur anderen gehe, was mir natürlich auch mein Zuhause nimmt.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch ein Opfer, das du da bringst. Ja. Es ist ja schon echt auch.
Es nimmt mir absolut. Also ich bin jetzt auch so, wenn ich das gerade mit dir bespreche, wird mir das auch richtig bewusst, dass es mir so ein bisschen auch mein religiöses Zuhause nimmt. Und umso mehr ist es dann halt eben auch so, dass ich immer darauf poche, wenn ich bei meinen Projekten nach Israel reise, dass ich, sobald ich lande, ist es immer so, dass ich lande meistens immer sehr spät nachts. Und dann, wenn ich in der Border Control war, danach fahre ich meistens nach Jerusalem und gehe dann auf die zur Aqsa-Moschee, auf den sogenannten Tempelberg, und verbringe den Tag dort. Meistens ist es dann auch freitags, dass wir auch beim Freitagsgebet sind. Und da ist mir das auch bewusst, dieses, wann kann man wieder ein Zuhause finden, einen Ankerpunkt, wo man auch sozusagen religiös sein Zuhause findet, im Gebet und in der Auseinandersetzung auch mit der Gemeinde. Dennoch ist es so, dass wir in diesen Zeiten unglaublich gespalten sind. Es gibt ganz viele destruktive Gruppierungen, radikale Gruppierungen, die die Moscheegemeinden richtig an ihre Grenzen bringen, die mit Flyern vor den Moscheen stehen, Moscheegemeinden, gerade in Wilhelmsburg, die Schutz oder Hilfe bei der Polizei suchen und sagen, hey, diese entsprechenden radikalen Gruppen sprechen unsere Jugendlichen an, wir brauchen Unterstützung. Da passiert jede Menge und die Gemeinden machen da schon sehr viel Arbeit. Und dann kommt so ein Mensch wie ich, dieses große Fragezeichen.
Ohne Flyer.
Auf der israelischen Seite, auf der palästinensischen Seite, auf der deutschen Seite und in den muslimischen Gemeinden. Und bringt Unsicherheiten. Und warum ziehe ich mich in diesen ganzen Bereichen heraus? Weil ich unbedingt möchte und es wichtig ist, dass es Räume der Sicherheit gibt. Und für die Kinder und Jugendlichen, wenn sie schon in Gemeinden einen Raum finden, wo sie diese Sicherheit finden, und diese Gemeinden gerade in Wilhelmsburg super da offen arbeiten und vor allem für ein gemeinsames, auch für ein muslimisches Deutschsein einstehen, dann möchte ich das nicht in irgendeiner Weise durch meine Präsenz behindern.
Aber alleine die Vorstellung, ja, es ist ja kein guter Zustand eigentlich.
Ist es nicht, nein.
Also du führst ja aus freien Stücken ein Leben, dein ganzes Leben immer, du sagst Puffer, immer ein dazwischen, immer zwischen denen, und das sind ja Fronten. Oh, das ist ja wahnsinnig anstrengend.
Ja.
ein ganzes Leben lang zwischen der deutschen und der tunesischen Gesellschaft, zwischen der Loyalität gegenüber der eigenen Religion und kritischen Anfragen an diese Religion. Ja, da bist du ja wirklich aufgerieben. Macht dich das nicht auch müde?
Ja. Das ist auch, das hat alles auch dazu beigetragen, dass ich im März mein Down hatte, wo ich dann auch viele Projekte erstmal auf Eis gelegt habe, die sozusagen nicht weitergeführt wurden, beziehungsweise verschoben wurden. Deswegen kam im Nachgang jetzt so viel. Und Halt gibt mir, erst einmal ganz, ganz wichtig, Halt gibt mir meine Tochter. Mhm. Also meine Tochter zu sehen, wie sie jetzt aufwächst und Halt gibt mir die Verantwortung dahingehend, eine Welt ihr zu ermöglichen, wo sie nicht mit all diesen Sachen zu kämpfen haben muss. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, ich sehe, was es bei den Jugendlichen macht, wie sie sich verändern. Mhm. Mit jedem einzelnen Jugendlichen, mit jedem Heranwachsenden, wo ich sehe, was das mit der Entwicklung gemacht hat, das gibt mir unglaublich Kraft. Das ist so etwas, wo ich dann immer wieder davon zehre. Und es sind wirklich viele, die unglaublich sich entwickelt haben und Unglaubliches jetzt leisten und zu Multiplikatorinnen geworden sind. Und ich hatte jetzt auch diese Konfrontation, als ich in Nazareth war, mit Menschen, die dann einen Großteil ihrer Familie am 7. Oktober verloren haben und mich dann anschauen. Und genauso auch PalästinenserInnen, die dann sagen, hey, bei mir, mein Onkel ist verhaftet und. Und mich dann anschauen und sagen, wie kommst du darauf, dass wir noch Hoffnung haben können? Du kannst doch bei den Leuten nichts verändern. Und dann sage ich, ja, wenn von 20, 30 Leuten eine Person mit einem anderen Gedanken rausgeht, habe ich schon alles erreicht.
Ein Mindestmaß zumindest erreicht, um weitermachen zu können und zu wollen. Du bist aufgewachsen in Harburg, in einer als Kind tunesischer Eltern. Du hast ja gesagt, du hast auch so geholfen, hast viel geredet mit Erwachsenen. Tazim hat ja ein Buch geschrieben, Tazim Dürüm, der hat auch für seine Mutter oder macht das bis heute übersetzt. Hast du das auch gemacht? Hast du da so Amtsbriefe gelesen?
Ja, also das ist so dieses, ich glaube, alle Kinder und Jugendlichen, die so in den 80ern geboren sind, haben das durchlebt. Ich war von klein auf, musste ich Briefe übersetzen, musste mit zum Arzt gehen. Die unangenehmsten Situationen waren sozusagen für ein Kind etwas ganz Normales. Das ist das, was heutzutage Menschen machen, die die extra dafür sozusagen eingestellt werden, um Menschen zu begleiten, um ihnen da die Eingliederung zu ermöglichen. Und ich habe von klein auf alles alleine mitmachen müssen. Also ich habe sogar die Briefe meiner Geschwister sozusagen unterschrieben. Ich bin auf den Elternabend meiner Geschwister gegangen. Ich habe von klein auf auch meine Briefe alle immer selber unterschrieben. So, das war jetzt nicht so, dass ich dann, ja, und damit sozusagen aufzuwachsen, bedeutet gleichzeitig auch gewisse Resilienzen zu entwickeln. Mhm. Und als so ein Resilienzkind ist es ja auch gleichzeitig in so unsicheren Verhältnissen aufzuwachsen, was einen unglaublich sensibilisiert für das Umfeld, für Veränderungen im Umfeld und super empathisch macht. Das ist ja nochmal so ein Fluch, der daraus resultiert. Einerseits diese Resilienz, gleichzeitig aber auch dieser Aspekt, der einen auch ein bisschen angreifbar macht. Ich habe eigentlich meine Ausbildung schon von klein auf gehabt, ja. Im Umgang damit.
Du hast gesagt, deine Mitschüler haben dich auch immer als sehr deutsch beschrieben. Wo würdest du sagen, wo bist du besonders deutsch?
Oh, ich bin deutsch dahingehend, wenn es um Genauigkeit geht. Mhm. Ich bin ein Mischmasch wieder aus Deutsch und orientalischer Lebensfreude, wenn es um Planung in den Projekten und der Organisation geht. Ich achte immer darauf, dass ich alles dementsprechend zeitig mache, was nicht bedeutet, dass es pünktlich ist. Zeitig in meinem orientalischen Lebensfreudemodus, aber in einem unglaublich durchorganisierten deutschen Denken. Also das ist so etwas, was glaube ich, diesen Erfolg von den gesamten Projekten ermöglicht, dass ich mit dieser orientalischen Lebensfreude, die aus mir heraus sozusagen schreit, es unglaublich gut organisieren kann. Und das ist das Deutsche in mir.
Sagt deine Familie, sagen deine Freunde aus dem tunesischen Kontext oder in der Moschee, sagen sie, ach, da, Hedi, sei nicht wieder so deutsch oder so? Gibt es irgendwie auch, dass sie so sagen, ah?
Ja, also natürlich, wenn ich auf Regeln, wenn ich auf Regeln und auf Gesetze und auf Kontexte verweise und natürlich. Das ist dieses auch wieder locker lassen. Aber ich kann halt eben damit spielen. Und es kommt auch von, in welchem Kontext ich bin. Mhm. Und ich nehme oftmals auch bewusst die andere Rolle ein. Wenn ich dann zum Beispiel eher in einem Kontext bin von Nichtdeutschen, dann kommt der Deutsche in mir eher heraus, mhm, sozusagen. Und wenn ich in einem Kontext bin von eher Deutschen, dann lasse ich eher den Orientalischen ein bisschen raus.
Wir haben bei uns im Podcast einen Fragebogen, den die Fragen bekommen alle. Die erste Frage lautet, wenn du König von Hamburg wärst, du hättest alle Macht, was würdest du in dieser Stadt als allererstes ändern? Was stört dich?
Bildung.
Ja.
Schulen. Also Schulen, Kindergärten, das ist die Basis unserer Gesellschaft. Das ist das, wo wir all das, was wir an Geld haben und erwirtschaften, eigentlich hineinpumpen müssten. Weil das verändert auch wiederum. Das ist die Investition in unsere Zukunft. Mhm. Nicht nur in unsere Zukunft, sondern in unsere ganz akute Gegenwart. Und es kann halt eben nicht sein, dass wir wirklich, wenn wir uns das im Vergleich weltweit anschauen, wo das Land der Dichter und Denker heutzutage ist, dass wir über gerade diese Dichter und Denker dafür gar keine Zeit mehr haben, im Unterricht zu sprechen, dass wir nicht diesen Raum dafür haben, dass wir gerade diese Zeit nicht genutzt haben nach der Pandemie. Die Pandemie haben wir alle schon wieder ausgeblendet. Also die hat ja irgendwie gar nicht stattgefunden, so in unseren Köpfen. Aber das war eigentlich ein Reset. Und dieser Reset hätte dazu führen können, dass wir das gesamte Bildungssystem einmal auf den Kopf stellen und all das einmal ausprobieren und mutig sein können. Und es ist nicht damit getan, dass wir jedem Kind irgendwie ein iPad in die Hand drücken, aber die Lehrkräfte gar keine Ahnung haben, wie sie damit umgehen sollen. Mhm. Und das ist sozusagen der Schlüssel zum Erfolg einer Gesellschaft.
Was würdest du gern mal in Hamburg machen, was du noch nicht gemacht hast?
Warst du schon mal? Ich war noch nicht in diesem U-Boot.
Ah!
Da war ich noch nicht drin.
Das stimmt, das ist da am Hamburger Hafen, in der Landungsbrücke, war ich auch noch nicht drin.
Ja, das hatte ich mir ganz oft vorgenommen, aber
man fährt ja immer dran vorbei, auch mit der Fähre und denkt, stimmt, in diesem U-Boot, da müsste man eigentlich auch nochmal hin. Ne?
Ja, ja,
stimmt.
Ja. Genau.
Du machst so viel und du begibst dich auch außerhalb deiner Komfortzone, um das Richtige zu tun, um was Wichtiges zu tun. Was können wir tun, um dir zu helfen? Also die jetzt gerade zuhören, was wäre so dein Wunsch?
Dass die Menschen das Gespräch suchen. Manchmal ist es so, dass man einen Gedanken hat und dann sich nicht traut, darüber zu sprechen. Dass wir einander, dass man das Gespräch sucht und dass man zuhört. Mhm. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ich bin jetzt nicht, dass ich sage, okay, und wir müssen alle bestimmte Sachen posten und wir müssen Sachen machen, sondern dieses, hey, ich höre mal anderen zu. Ich höre mal jemanden aus diesem Kontext zu. Ich höre diese facettenreichen, verschiedenen Personen zu. Und dann suche ich das Gespräch. Wir sprechen nämlich nicht miteinander. Wir schreien aneinander vorbei. Oder wir schweigen aneinander vorbei. Und das ist halt eben dieses Ding. Ich möchte, und das ist halt eben die Quintessenz aller Projekte, die wir seit dem 7. Oktober auch hatten. Es war immer Räume der Begegnung in Hamburg zu schaffen. Und da war das immer so, komm und sei ein Teil davon und lass uns schnacken.
Lass uns schnacken. Jetzt haben wir ein bisschen geschnackt. Vielen Dank, Hedi Buden. Dieses Gespräch und alle anderen Gespräche zum Nachhören mit Bettina Tietje, mit Wolf Biermann, mit Hendrik Lünenborg, mit unserem neuen NDR-Intendanten, gibt es in der ARD-Audiothek und in der NDR-Hamburg-App. Am besten abonniert ihr viel Hamburg, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.